wir sehen sehr eindeutig, dass Menschen, die sich geistig nicht mehr anstrengen, die sich nicht mehr bemühen, die ihr Denken auslagern, dass sie sich natürlich auch nicht stimulieren und das Gehirn nicht auf eine gute Weise erhalten, also im Sinne der Geisteskraft. Das Organ bleibt erhalten, ja, aber die Fähigkeit, kritisch zu denken, sorgfältig zu denken, präzise zu denken, das alles muss ja beübt, trainiert werden. Das ist ähnlich wie ein Muskel im Fitnessstudio, ne, den wir, wenn wir ihn gar nicht mehr beüben, natürlich auch ein bisschen kleiner wird. Und so ist es mit bestimmten Fähigkeiten geistiger Art auch. Wenn wir sie im Alltag nicht ständig trainieren und weiterentwickeln, dann verkümmern sie so ein bisschen. Mhm. Ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber das sind da sehen wir zumindest aufgrund erster Studien, dass das der Fall ist.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Heiter bis Stürmisch, der Alltagspodcast mit Olli Schmidt. Bei mir heute zu Gast Volker Busch, er ist Neurowissenschaftler, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapeut, Bestsellerautor und einer der bekanntesten deutschen Experten, wenn es um unser Gehirn, mentale Gesundheit und die Auswirkungen der digitalen Welt auf unser Denken geht. Mit seinen Büchern wie Kopf frei, Kopf hoch und ganz aktuell Gute Nacht Gehirn, Gedanken, um zur Ruhe zu kommen, beschäftigt er sich mit der Frage, wie wir in einer Welt voller Ablenkungen konzentriert, psychisch stabil und menschlich bleiben können. Viele kennen ihn außerdem durch seinen Podcast Gehirn gehört. Heute sprechen wir mit ihm über künstliche Intelligenz, mentale Gesundheit und die Frage, was passiert, wenn Maschinen immer mehr Denk- und vielleicht sogar Gefühlsarbeit übernehmen. Was macht KI mit unserem Gehirn? Werden wir bequemer, abhängiger und vielleicht sogar einsamer? Und was bedeutet das alles für Therapie, Beratung und echte menschliche Beziehungen? Herzlich willkommen, Professor Dr. Volker Busch.
Danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch unsere lieben Hörerinnen und Hörer.
Wenn Sie auf die aktuelle Entwicklung schauen, was fasziniert Sie persönlich am meisten? Und worüber machen Sie sich vielleicht auch Sorgen?
Ja, in der Tat fasziniert mich eine ganze Menge, was die künstliche Intelligenz anbelangt. Denn sie kann uns bestimmte Dinge geistig abnehmen, zu der wir als Menschen so, zumindest als einzelne Wesen, gar nicht in der Lage wären. KI kann ja aufgrund der Architektur, wie sie derzeit beschaffen ist, große Mengen an Daten überblicken und Zusammenhänge feststellen, die wir so gar nicht mit unserem Auge wahrnehmen, wofür unsere Sinne gar nicht scharf genug sind. Und das kann uns in vielerlei Hinsicht helfen. Das ist beispielsweise in der Verwaltung aufgrund der großen Daten, die überblickt werden, Unstimmigkeiten in Datensätzen auffallen oder vielleicht Steuerbetrüger auffällig werden. In der Medizin kann es uns helfen, Laborwerte oder überhaupt Messwerte von Menschen besser zu überblicken, und in der Pharmazie kann es uns helfen, Proteine zu falten und damit eine Grundlage für Medikamente herzustellen. All das, was aufgrund von Mustererkennung und großen Datenüberblicksberechnungen funktioniert. Insofern könnte es sein, dass die KI unsere Gesellschaft in vielerlei Hinsicht voranbringt. Und das wünsche ich mir natürlich. Und da bin ich als Rheinländer immer sehr optimistisch. Was mich ein kleines bisschen nachdenklich macht, ist, dass wir sie derzeit in einer Geschwindigkeit entwickeln, dass wir kaum noch hinterherkommen, das zu steuern. Weder ethisch noch politisch oder juristisch. Wir haben zwar bestimmte europäische Gesetzgebungen diesbezüglich und versuchen, einen gewissen Rahmen zu geben, aber KI dringt mit einer Kraft und einer Wucht derzeit in jede Nische unseres Lebens ein, dass wir eigentlich mit dem Gestalten gar nicht mehr hinkommen. Und wir müssen uns ja die Frage stellen, wie verändert künstliche Intelligenz die Schule beispielsweise, die Unternehmen, wie verändert es Kommunikation? All das muss ja eigentlich gestaltet werden von Menschen, und die Wirtschaft im weitesten Sinne oder die KI generell überrollt uns mit einer solchen Geschwindigkeit, dass wir gar nicht hinterherkommen. Das macht mir so ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, dass wir da nicht zurückbleiben, sondern immer sozusagen eigentlich die Fahne ganz vorne tragen und die Richtung bestimmen, in die es geht.
Wann haben Sie persönlich denn zum ersten Mal gemerkt, dass die Technologie unser Denken wirklich verändert? Was war für Sie so ein Aha-Moment?
Naja, also um bei dem Thema zu bleiben, immer dann, wenn ich gefordert bin, ganz, ganz viele Daten überblicken zu müssen und merke, es gelingt mir nicht, weil ich müde bin, weil ich unaufmerksam bin, schlichtweg, weil ich Hunger habe, dann passieren mir Aufmerksamkeitsfehler, Flüchtigkeitsfehler und ich ärgere mich im Nachhinein, weil ich das nicht gesehen habe. Und hier kann mir KI natürlich durchaus als Arzt im diagnostischen Alltag helfen, weil eine KI nie müde ist und nie hungrig ist und immer sehr wertfrei, neutral, mit der gleichen Leistungsfähigkeit große Datenmengen überblickt und Muster für mich erkennt. Also das sehe ich bei mir im Job auch schon hin und wieder. Die Psychiatrie ist jetzt noch nicht so ganz durchdrungen von der KI wie andere Fächer der Medizin. Aber prinzipiell nutze ich die Vorteile diesbezüglich auch für mich. Aber trotzdem glaube ich eben, dass wir als Gesellschaft ja mehr sind als nur einzelne Menschen, die die KI für sich im Alltag nutzen. Wir müssen ja als Gesellschaft auch beispielsweise Thema Schule, ich habe es schon angesprochen, die Weichen stellen und überlegen, was bedeutet der Einzug der künstlichen Intelligenz, insbesondere der Chatbots, für die Erziehung, für die Pädagogik und für das Wissen von Schülern. Wie verändert sich Schule? Wie muss sie sich verändern in Zukunft, damit die Kinder gut ausgebildet werden und nicht einfach nur ihr Wissen an die KI auslagern? Also das sind so Aspekte, mit denen beschäftige ich mich. Aber vielleicht in einem Satz, ich habe Gefühle, gemischte Gefühle. Also einerseits die Begeisterung für das, was KI kann und wo es uns helfen könnte. Andererseits aber auch dafür, was wir dringend strukturieren und begleiten müssen, damit sie uns nicht völlig den Rang abläuft.
Dazu gehört ja auch, ja, eben zu überlegen, wie nutzen wir KI und wie nutzen wir aber auch noch unser Gehirn.
Genau.
Und da steckt ja die Gefahr drin, dass unser Gehirn bequemer wird durch den Einsatz von KI. Denn grundsätzlich absolut. Will unser Gehirn ja bequem sein. Ja. Sehen Sie das?
Ja, das sehe ich absolut. Das haben Sie schön beschrieben. Im Prinzip müssen wir uns vorstellen, dass der Mensch immer schon bestrebt war, drei Dinge an die Zukunft zu richten oder drei Wünsche. Der erste Wunsch war, körperlich nicht hart arbeiten zu müssen. Der zweite war, Zeit zu sparen. Und der dritte war, geistig möglichst bequem durch die ganze Sache zu kommen. Es gibt Forscher, die sagen, dass im Prinzip jegliche Erfindungen und Entdeckungen, die wir Fortschritt nennen, aus einer oder mehrerer dieser drei Wünsche heraus entstand. Ne? Gabelstapler oder Karren, die wir hinter uns herziehen, damit wir körperlich nicht so angestrengt arbeiten müssen. Die Uhr oder Hochgeschwindigkeitszüge oder sonstige Dinge, um immer zu wissen, ja, wie wir möglichst schnell sind und Zeit zu sparen. Und drittens, die Google oder Handys oder jetzt Chatbots, um nicht geistig so viel arbeiten zu müssen, um möglichst kognitiv bequem durchs Leben zu kommen. Das ist menschlich verständlich, das wird sich auch nicht ändern lassen, das war immer schon so, es wird auch wahrscheinlich immer so sein. Aber insbesondere was diesen dritten Punkt anbelangt, möglichst geistig bequem leben zu wollen, sehe ich es natürlich als Neurowissenschaftler und Neuromediziner etwas kritisch, denn wir sehen sehr eindeutig, dass Menschen, die sich geistig nicht mehr anstrengen, die sich nicht mehr bemühen, die ihr Denken auslagern, dass sie sich natürlich auch nicht stimulieren und das Gehirn nicht auf eine gute Weise erhalten, also im Sinne der Geisteskraft. Das Organ bleibt erhalten, ja, aber die Fähigkeit, kritisch zu denken, sorgfältig zu denken, präzise zu denken, das alles muss ja beübt, trainiert werden. Das ist ähnlich wie ein Muskel im Fitnessstudio, ne, den wir, wenn wir ihn gar nicht mehr beüben, natürlich auch ein bisschen kleiner wird. Und so ist es mit bestimmten Fähigkeiten geistiger Art auch. Wenn wir sie im Alltag nicht ständig trainieren und weiterentwickeln, dann verkümmern sie so ein bisschen. Ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, aber da sehen wir zumindest aufgrund erster Studien, dass das der Fall ist. Wir sind bequem, lagern unser Denken an ChatGPT oder andere Varianten aus und dadurch verkümmern diese Fähigkeiten.
Da gilt der alte Satz, use it or lose it.
Ja, genau.
Und aber gucken wir doch neurologisch mal ein bisschen genauer drauf. Also gehen da Gehirnzellen tatsächlich verloren? Muss man sich das vorstellen, dass da wirklich Gehirnabbau passiert durch KI oder wie ist das?
Also Das direkt nachzuweisen ist nach den 3 Jahren, die wir die Chatbots ehrlicherweise ja erst benutzen, sehr, sehr schwierig. Und hier würde ich erstmal entwarnen und jetzt das Ganze nicht überdramatisieren. Aber was wir sehen ist, dass Menschen, die ihr Denken auslagern, die also, ich bleibe kurz bei Chatbots, ja, Chatbots nutzen, beispielsweise weil sie für die Texte schreiben oder Präsentationen erstellen oder Musik komponieren, dass sie sich weniger geistig anstrengen und dass das Gehirn währenddessen auch weniger gut zusammenarbeitet. Also es kommt nicht in das gleiche Synapsenrauschen, ich nenne das mal so etwas poetisch, wie wenn man sich selber anstrengen würde und diese Dinge alle eigenständig absolvieren würde. Und das könnte natürlich dann auch wirklich die Grundlage dafür sein, dass irgendwann auch Nervenzellverbindungen strukturell geschwächt werden und im schlimmsten Fall auch abgebaut werden. Und das werden die nächsten Jahre zeigen, wie sehr wir dadurch auch das Risiko erhöhen, kognitiv schneller abzubauen, wenn wir bereits in jungen Jahren uns geistig nicht mehr anstrengen. Wir befinden uns, um es in einem Satz zu sagen, derzeit alle in einem, ja, man könnte sagen, unfreiwilligen sozialen Feldversuch, und die nächsten Jahre werden es zeigen, was daraus wird.
Wie ist es denn mit so Fähigkeiten wie Konzentration, Kreativität oder Frustrationstoleranz? Wie verändern die sich?
Ja, das sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte. Aber insbesondere bei der Konzentration sehen wir, wer ständig abgelenkt und gestört ist durch verschiedene Bildschirme um sich herum oder das Handy, das auf dem Schreibtisch liegt, der verlernt tatsächlich, sich zu konzentrieren. Deswegen geht diese geistige Fähigkeit nicht komplett verloren, aber was man im Alltag nicht trainiert, hat man dann auch nicht, wenn man es mal braucht. Und dann muss man es erst mühsam wieder lernen. Und so ist es ein bisschen auch bei der Kreativität. Das war ja der zweite Aspekt, den Sie ansprachen. Mhm. Wenn ich Chatbots nutze, die mir komplett alle Kreativität abnehmen, weil sie für mich Grußkarten schreiben, weil sie für mich eine Geburtstagsrede schreiben, weil sie für mich Musik komponieren, Bilder erstellen. Und ich muss das alles nicht selbst machen, gebe das einfach ab. Dann schule ich natürlich selber mein kreatives Denken nicht und ich trainiere es auch nicht. Es gab in dem Zusammenhang immer wieder Fans von Chatbots, die gesagt haben, ja, aber man wächst mit Chatbot zusammen und man trainiert es sich auf eine gute Weise an, kreativ zu denken. Da muss ich sagen, das ist wahrscheinlich Quatsch. Denn die Studien zeigen uns eindeutig, dass dieser Trainingseffekt nicht stattfindet. Das ist ein Wunschdenken. Es wäre schön, wenn es so wäre. So, wenn, als ob ChatGPT ein Tutor wäre, ja, ein Coach, der einem selber zu kreativerem Denken verhilft. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Studien zeigen vielmehr, er nimmt uns Arbeit ab, er macht es für uns und das muss auch nicht immer schlecht sein. Die Ergebnisse, die dabei rauskommen, müssen auch nicht alle irgendwie mies sein, das will ich nicht behaupten. Aber man selbst wächst geistig nicht mit. Und wenn man dann die die Chatbots wieder weggenommen bekommt und muss plötzlich wieder eigenständig kreativ sein, ist man auf dem Niveau, auf dem man anfangs war. Also ein Trainingseffekt gibt es zumindest nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht. Und insofern ist, um Ihre Frage in einem Satz zu beantworten, schon eine gewisse Vorsicht da. Ja, es ist bequem, diese Dinge zu nutzen. Wir sparen Zeit, wir müssen uns nicht anstrengen. Ich sagte ja eben schon, das sind Grundbedürfnisse des Menschen. Aber besser werden wir derzeit dadurch nicht.
Vielleicht auch die Frage, wie man diese Tools nutzt, ne? Ob man sie als Ergänzung nutzt oder ob man Arbeit wirklich an die KI auslagert.
Ja, ich finde das sehr schön, was Sie sagen, und bin auch prinzipiell, also theoretisch, ganz bei Ihnen. Ist auch das Argument, was immer wieder genannt wird von Techies, ja, oder Fans dieser Technologien, die sagen, naja, es kommt darauf an, wie man es nutzt. So ähnlich wie ein Brotmesser. Man kann mit dem Brotmesser ein Brot schmieren, man kann mit dem Brotmesser auch irgendwie ganz viel Schreckliches tun. Das Brotmesser ist nicht schuld, es kommt darauf an, wie man es nutzt. Es ist immer der Mensch, so bla bla bla. Das ist ein probates Argument, man hört das immer wieder. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich sagen, das bewahrheitet sich so gar nicht. Es gibt eine ganz neue Arbeit aus Tübingen, die ist im Spiegel in der vorletzten Ausgabe vorgestellt worden. Ich weiß nicht, ob sie schon offiziell publiziert wurde, aber sie wurde dort berichtet. Dort hat eine Schule mit über 350 Schüler mal ausprobiert, wie das ist. Sie haben die Gruppe in zwei Gruppen geteilt. Die eine Hälfte sollte ChatGPT nutzen als vollständige Assistenz. Also man hat die Arbeit sozusagen abgegeben, man hat nur gepromptet, was sie machen soll, und der Rest hat dann die künstliche, diese Large Language Modelle für eine benommen. Und die andere Hälfte hat das gemacht, was Sie gerade insinuiert haben. Sie haben den Chatbot anders nutzen sollen, indem er wie ein Assistent zur Seite steht, der einen durch geschickte Fragen, durch einen Katalog des Wissens führt und der einem wie ein Tutor hilft sozusagen oder wie ein Lehrer ein eigenes Wissen aufzubauen. Und das Ergebnis war phänomenal, gleichzeitig aber auch erschreckend. Die Schüler dieser zweite Gruppen hatten null Bock auf diesen Quatsch. Haben teilweise dann reingeschrieben, was soll das jetzt? Sag mir halt die Lösung und wieso fragst du mich das jetzt? Wo ist dein Problem? Lautet eine originale Antwort eines Schülers. Das heißt, unterm Strich sehen wir, dass das prinzipiell theoretisch zwar so genutzt werden könnte, aber im Alltag hat keiner Bock drauf. Die Schüler haben weder Lust noch Zeit. Ich möchte sie nicht mal vorwerfen, denn wenn ich jung wäre, hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Lust gehabt, mich mit einem Tutor-Chatbot langwierig durch die Französische Revolution oder durch irgendeinen anderen Aspekt hindurchzuwühlen. Die Wahrheit ist, und da müssen wir uns, glaube ich, ehrlich machen, wir sind bequem, wir wollen es so schnell wie möglich. Es nutzt niemand Chatbots wie Assistenten, sondern nur wie vollständigen Denkersatz. Das ist die Wahrheit. Und genau deswegen, glaube ich, sollten wir nicht das gut reden an einer Stelle, wo es nicht gut ist. Wir haben derzeit das Problem, dass Chatbots komplett etwas für uns übernehmen, sodass es uns fast nicht mehr braucht. Und dem müssen wir uns stellen, das müssen wir ehrlich ansprechen und Lösungen dafür finden.
Und wenn wir uns mal an die eigene Nase fassen, dann haben wir wahrscheinlich alle Chatbots schon mal so genutzt, dass sie komplette Aufgaben für uns übernehmen sollen.
Ja, natürlich, natürlich.
Schauen wir doch mal auf ein anderes Thema. Wir kennen ja von Social Media diese Beobachtung, dass sich da eine gewisse Sucht entwickelt. Ja, dass wir immer wieder darauf gucken, dass wir da immer wieder hingehen. Manche Leute können noch nicht mal mehr zur Toilette gehen, ohne Social Media zu öffnen. Sehen Sie solche ähnlichen suchtfördernden Mechanismen auch bei KI?
Das wissen wir noch nicht. Die KI wird ja derzeit im Alltag der Menschen überwiegend in Form dieser Large Language Modelle genutzt. Ja? Mhm. Das heißt also, in Kommunikation mit einem Chatbot werden Fragen beantwortet, wird ein Wissen generiert oder werden irgendwelche Dinge kreativ erstellt. Das ist ja im Prinzip zu 90%, wie Menschen KI im Alltag nutzen. KI ist viel, viel mehr, es ist die Überschrift, es erschöpft sich ja daran nicht. Aber im Alltag kondensiert das momentan so ein bisschen in der Nutzung von Chatbots. Mhm. Ob hier eine Suchtentwicklung stattfindet, kann man, glaube ich, wissenschaftlich noch nicht eindeutig genug beantworten. Ich würde das aber denken, insbesondere wenn Chatbots nicht nur dafür verwendet werden, dass sie einem sagen, wie das Wetter wird oder wo man wann ein Restaurant eröffnet oder wo man Kinokarten herkriegt, sondern wenn man es als gleichwertigen Gesprächspartner beginnt zu akzeptieren. Solche Entwicklungen gibt es ja, denn die Chatbots formulieren immer empathischer, immer warmherziger, immer perfekter, sodass man sie ja kaum noch, wenn wir ehrlich sind, zumindest rein sprachlich, von einem echten Menschen unterscheiden kann. Und es gibt Entwicklungen, dass Menschen da draußen, die sehr einsam sind, kommunizieren mit dem Chatbot wie mit einem Menschen. Und daran kann man sich gewöhnen, das kann man lieben lernen, und es kann bei manchen Menschen, auch das wissen wir durch sorgfältige Beobachtung, zu einem Ersatz für einen Menschen werden, weil man an anderer Stelle echte Menschen vermisst. Man mag das für traurig erachten. Ich finde es auch ein bisschen traurig, aber das ist ein Teil der Realität. Ob ich das Sucht nennen würde, da wäre ich vorsichtig. Aber wir sehen zumindest, dass manche Menschen die Kommunikation mit Chatbots immer mehr vermenschlichen. Und darin liegt dann vielleicht auch eine Motivation, sie immer mehr in den Alltag Einzug erhalten zu lassen, immer mehr zu akzeptieren, immer mehr zu nutzen, bis man vielleicht auch ohne irgendwann gar nicht mehr sein möchte.
Auf das Thema Kommunikation mit Chatbots kommen wir später nochmal in einem bestimmten Zusammenhang zu sprechen. Ich würde gern vorher noch mal auf das Thema Reizüberflutung zu sprechen kommen. Mhm. Wir haben ja immer mehr Reize in unserer Welt. Und gerade Social Media arbeitet ja auch mit diesem Prinzip. Auch in den Medien sehen wir das, ne, dass von allen Seiten Newsletter auf uns zukommen und Push-Benachrichtigungen und hier noch irgendwie eine Headline und da sehen wir noch irgendwas. Kann aus Ihrer Sicht KI diesen Zustand eher noch verstärken oder würden Sie sogar sagen, KI kann uns da entlasten?
Also KI wird sicherlich nicht dazu führen im Alltag, also die KI meine ich, ne, die im Alltag der Menschen eine Rolle spielt, wird sicherlich nicht dazu führen, Informationen zu reduzieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Tendenz zeigt eher, dass es von allem eher mehr wird. Denn wir benutzen KI ja letztlich, um Zeit zu sparen unter anderem und, wie wir schon sagten, geistig nicht so angestrengt denken zu müssen. Aber die Frage resultiert ja, was machen wir mit der gewonnenen Zeit? Und da zeigt die Erfahrung, dass wir sie in der Regel in neue Aktivitäten gleicher Art stecken. Also ein Beispiel ist diese E-Mail, ne, oder Newsletter. Wir haben durch die Möglichkeit, digital miteinander kommunizieren zu können, eine enorme Zeitersparnis gegenüber dem Brief. Wer wolle das abstreiten? Das ist ja offenkundig. Ein Brief zu schreiben dauert viel Zeit und eine E-Mail schreibt man eben ruckzuck. Die Zeitersparnis hat nur dazu geführt, dass wir seither halt auch 100-mal so viel schreiben. Also wir schicken ja nicht einen Brief, sondern dafür eben 100 E-Mails am Tag oder vielleicht auch nur 20 oder 50, aber deutlich mehr, als wir vorher sozusagen mit Briefen erreicht haben. Also dieser Zeitvorteil, der braucht sich ja auf dadurch, dass wir sie durch neue Aktivitäten in dem gleichen Bereich ersetzt haben. Das bedeutet, die E-Mail ist zwar immer noch effizient im Vergleich zu einem Brief, aber sie ist unterm Strich nicht effektiv in der Zeitersparnis, weil wir diesen Zeitvorteil längst gefüllt haben mit neuen Dingen. Und das ist bei Videokonferenzen übrigens ganz genauso, ne? Auch die ermöglichen uns schneller und einfacher, bequemer mit jemandem zu kommunizieren. Denn wir müssen ja uns nicht in Hamburg, Stuttgart oder München treffen und dort ein Hotel buchen und eine Veranstaltungslocation besuchen und so weiter. Es geht relativ schnell über Teams, Zoom oder WebEx. Mhm. Aber seitdem wir diese fantastische Möglichkeit der Videokonferenzen haben, kommunizieren wir auch plötzlich 20 mal viel mehr. Also es werden ja Meetings abgehalten, die von denen vorher ja nie in der Rede gewesen wäre. Das heißt, auch hier verbraucht sich der Zeitvorteil längst. Vielleicht noch nicht vollständig, aber es geht schon in die Richtung. Und jetzt, um Ihre Frage in Bezug auf die KI zu beantworten, könnte es natürlich sein, dass wir das Gleiche beobachten. Wenn ich vorher ein Mensch war, der gerne auf Social Media etwas gepostet habe, ich habe gerne gute Texte geschrieben, dann hat das Zeit gekostet. Ich habe mir sehr genau überlegt, wann ich das machen möchte und habe es selten gemacht. Vielleicht einmal pro Woche oder zweimal pro Woche, damit die Algorithmen anspringen. Aber das war's. Jetzt haben manche Menschen Chatbots dafür zur Verfügung. Die schreiben ihnen die Texte auch in dem Tonfall, der ihnen zu eigen ist. Und dadurch publizieren sie aber auch 5 oder 10-mal so viel. Auch hier ist es unterm Strich gar kein Zeitvorteil, sondern ist noch mehr. Der Zeithunger bleibt unterm Strich. Also ich könnte ganz viele Beispiele nehmen, aber ich glaube, es ist klar geworden, was ich meine. Dass KI im Alltag runtergebrochen auf den eigenen Schreibtisch die Produktivität steigt im Sinne eines wirklichen Zeitvorteils, den man dann für sinnvolle Dinge einsetzen kann, der muss erst noch gezeigt werden. Momentan sehen wir, wir investieren die gewonnene Zeit in viel mehr davon. Das macht die Qualität übrigens schlechter. Wir haben nur viel, viel mehr Informationen. Das war ja Ausgangspunkt. Also eigentlich trägt der Umgang mit der KI aktuell mehr dazu bei, dass wir alles vervielfältigen. Und ob das so eine gute Entwicklung ist, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher.
Ja, ich habe neulich auch noch eine Studie gesehen, wo man gezeigt hat, dass der Einsatz von KI dazu führt, dass Menschen immer mehr banale Aktivitäten in die KI stecken, mhm, und dadurch glauben, höhere oder kreativere Aufgaben oder wertvollere Aufgaben,
ja,
noch mehr lösen zu müssen oder noch mehr davon machen zu müssen. Und dazu,
ganz genau, genau,
führt, dass dann der Arbeitstag eben noch gefüllter wird. Oder
so ist es. Man hat unterm Strich gar nichts davon. Man ist, genau, hat wieder einen Zeithunger und strebt wieder nach einer höheren Effizienz, ohne dass man souverän mit der Zeit umzugehen lernt.
Sie haben es eben schon mal so ganz kurz angesprochen, Kommunikation mit KI, Menschen, die vielleicht auch sonst niemanden haben, mit dem sie reden können, und dann auf KI zurückgreifen. Ja, und das Thema Einsamkeit spielt ja immer mehr eine Rolle. In England gibt es inzwischen ein eigenes Ministerium dafür. Da hat man das Thema also nochmal wichtiger erkannt. Aber auch hier wird das Thema ja immer mehr besprochen. Welchen Einfluss hat KI auf das Thema Einsamkeit? Verstärkt es Einsamkeit vielleicht sogar noch mehr, weil man sich daher zurückzieht? Oder federt es vielleicht Einsamkeit ein bisschen ab?
Ich würde die Antwort gerne wissenschaftlich genau geben, aber ich glaube oder fürchte, auch hier ist es noch zu früh. Vorstellbar wäre aber, dass Menschen noch ein Stückchen weiter auseinanderrücken. Denn wenn KI Bedürfnisse beginnt zu erfüllen, die wir eigentlich vormals nur im echten sozialen Austausch miteinander erfüllen konnten, dann könnte es sein, dass bestimmte menschliche Beziehungen schlichtweg dafür gar nicht mehr nötig sind. Denken Sie an die Psychotherapie oder ans Coaching. Wenn hier Chatbots die Hand reichen und Menschen helfen, dann kann das einerseits was Gutes sein, weil man vielleicht selber einen echten Therapieplatz gar nicht bekommen hätte. Es kann also sozusagen die Lücke füllen, wo die Wartelisten bei einem echten Psychotherapeuten viel zu lang waren. Aber es könnte auch dazu führen, dass wir uns daran gewöhnen, menschliche Konflikte, Überforderungsängste, Probleme, die wir im Alltag haben, im Beruf, in der Ehe oder sonst wo, an Chatbots auszulagern und gar nicht mehr so sehr die Nähe zum echten Menschen suchen. Ob das wirklich ein Gewinn für eine Gesellschaft ist, das wage ich zu bezweifeln. Und insofern, ich bleibe etwas offen. Ich weiß es nicht wissenschaftlich, ob Einsamkeit dadurch zunehmen wird, aber ich sehe, dass Chatbot eben beginnen zunehmend menschliche Aufgaben, also die in der menschlichen Kommunikation eine Rolle spielen, zu übernehmen und dadurch vielleicht eine Art Psychoprothese, sagt man immer, werden für den echten Menschen. Und das fände ich natürlich sehr besorgniserregend.
Daraus könnte man ja die Hypothese formulieren, das ist sowas wie emotionales Fastfood, ne? Kurzfristig vielleicht noch irgendwie befriedigend, aber langfristig doch nicht so qualitativ.
Ja, es gibt einen sehr schönen Film in dem Zusammenhang, der auch schon ein paar Jahre auf dem Puckel hat, der heißt Her. Mehrfach ausgezeichneter Film, in dem ein Mann sich in eine Art Alexa verliebt, also einen weiblichen Chatbot, nenne ich es mal, die so perfekt auf seine Bedürfnisse und Wünsche eingeht, das Ganze sprachlich so vollkommen, dass man es von einer echten Beziehung sozusagen mit einer Frau kaum unterscheiden kann. Natürlich nur akustisch, und ich glaube, es gibt auch irgendwie ein Bild auf dem Bildschirm, weiß ich nicht mehr genau, aber überwiegend eine akustische Beziehung im Dialog. Und die ist so echt und hilft ihm und wird ihm so wichtig und nimmt einen so starken Platz im Herzen, im Leben dieses Mannes ein, dass er extrem darunter leidet, als diese Beziehung aufgrund technischer Schwierigkeiten zu zerbrechen droht. Ne? Also sicherlich etwas überspitzt, wie das bei Filmen ja oft der Fall ist, aber im Ansatz, glaube ich, halte ich es für sehr richtig. Die Dinge erlangen bei uns derzeit eine solche Perfektion, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass Menschen, die sonst niemanden haben, die vielleicht auch schon einsam sind, wie Sie es schon gesagt haben, dass die dann diese Dinge auch nutzen. Und das mag einerseits dann auch ihnen gegönnt sein. Ich will das gar nicht jetzt nur schlecht reden. Aber das war ja der Ausgangspunkt Ihrer Frage. Es bringt letztlich ja die Menschen noch weiter auseinander und treibt uns in die Abhängigkeit von Technologien. Es ist eigentlich etwas sehr Inhumanes.
Was macht das denn mit der Psyche, gerade von jungen Menschen? Also wir sind jetzt in einem Alter, wir sind noch ohne diesen ganzen Firlefanz aufgewachsen. Wir haben noch den Personal Computer erlebt, die Entwicklung des Personal Computers. Und haben noch Floppy-Disks gehabt und alles und kennen aber auch noch die Zeit davor. Aber gerade junge Menschen, die jetzt 20, 25 sind, die wachsen mit dem Selbstverständnis auf, dass diese Dinge da sind. Und das kann ich mir vorstellen, macht ja was mit der Psyche.
Ja, wobei das gar nicht so dramatische Veränderung der Psyche ist, sondern es ist eher ein Hineinwachsen in die Situation. Sie kennen es schlichtweg nicht anders und dadurch nehmen sie die Dinge auch an. Ne? Deswegen haben sie auch weniger Gegenwehr, was jetzt vielleicht bei uns der Fall ist. Ich werde jetzt bald Mitte 50. Ich kenne, wie Sie es auch schon gesagt haben, noch die anderen Zeiten und dadurch bewerte ich es anders. Aber junge Menschen, die da hineinwachsen, haben da gar keine Berührungsängste. Max Planck hatte mal gesagt, dass sich eine neue Technologie durchsetzt, ist oft nicht das Ergebnis davon, dass es mehr Befürworter gibt, sondern einfach nur, dass ihre Gegner aussterben. Das finde ich einen sehr schönen Satz. Also wenn unsere Generation, die vielleicht noch, für die das vielleicht noch eine unglaubliche Rolle spielt, selbst denken zu wollen und selbst kreativ zu sein und mit echten Menschen zusammen zu lachen und zu weinen, wenn die aussterben und eine junge Generation heranwächst, die gelernt hat, Chatbots als mehr oder weniger gleichwertigen sozialen Partner oder als Denkcoach zu nutzen, ist vielleicht auch diese Gegenwehr eine andere. Dann wird das ein Teil der Gesellschaft, der von allen akzeptiert wird. Ich weiß nicht, ob es das wird. Vielleicht sind auch die urmenschlichen Bedürfnisse stärker, auch in der jungen Generation, dass Chatbots im Leben der Menschen immer nur ein Nebenschauplatz sein werden. Aber es könnte auch anders sein, einfach weil die junge Generation da reinwächst und das gar nicht anders kennt.
Ja, es gab auch mal eine Zeit, wo Menschen geglaubt haben, wir können uns nicht mit mehr als 30 km/h fortbewegen, weil der menschliche Körper das nicht aushält.
Ne? Und irgendwann haben ja, es war allerdings nicht die Sorge, dass der das nicht könnte, sondern es war die Sorge, dass er Schaden nehmen würde. Es waren Ärzte, in der Regel eine sehr konservative Gruppe, die Neuerungen in der Regel immer sehr, sehr negativ gegenübersteht. Ich fasse mich also selbst an der Nase, die damals vor diesen 30 km/h Zug gewarnt haben. Also nicht, weil wir es nicht könnten, sondern weil man Angst hatte, unser Gehirn nimmt Schaden. Ne? Mhm. Ist ja Gott sei Dank nicht ganz so gewesen.
Genau, also vielleicht sehen wir manche Dinge auch, wenn es aufkommt, erstmal überkritisch und gleichzeitig,
ja, natürlich,
glaube ich, trotzdem ist es gut, da auch kritisch dran zu gehen. Denn auch wenn die neue Generation damit aufwächst und das als völlig selbstverständlich sieht, vielleicht gehen manche Dinge auch einfach verloren, die trotzdem wertvoll wären. Zum Beispiel sowas wie Langeweile. Ja,
genau. Ja, und der Punkt ist, man kann ja viele technische Neuerungen negativ und positiv betrachten und sie dann einfach für sich entscheiden, nutze ich es oder nutze ich es nicht. Wenn ich Angst habe vor einem Fernseher, dann lasse ich ihn halt aus. Aber das geht hier nicht. Die KI unterscheidet sich qualitativ von vielen Neuerungen in der Vergangenheit dadurch, dass sie einfach so allumfassend ist und unser Leben so durchdringt, dass wir ja alle nicht an ihr vorbeikommen. Insofern ist die Frage für mich nicht einfach befriedigend dadurch beantwortet, dass man sagt, okay, er hätte schon immer Jodje Jangen, wie man in Köln sagt. Wir haben immer zu viel Angst gehabt und meist kommt es besser, als man denkt. Das mag richtig sein, schlussendlich. Aber es entbindet uns, glaube ich, trotzdem nicht von der Verantwortung, jetzt sorgfältig darauf zu achten, wie sehr lassen wir Chatbots für uns Entscheidungen treffen? Wie sehr erlauben wir der Medizin, der Politik, dem Militär, Entscheidungen zu treffen, die vorher Menschen und das aus gutem Grund getroffen haben? Also wie verlässlich ist es, das alles abzugeben? Das unterscheidet sich von einem Radio, Fernseher oder einem Tablet. Hier geht es um viel, viel mehr. Und deswegen, glaube ich, müssen wir diese Frage unbedingt beantworten, begleiten und schrittweise entwickeln, um eben nicht überrollt zu werden und dann zu merken, wir haben eigentlich nichts mehr unter Kontrolle. Es gibt ich will jetzt die Stimmung nicht versauen, aber es gibt eine hochrangig publizierte Arbeit, ein halbes Jahr her, ist veröffentlicht worden, jetzt muss ich überlegen, in Science oder Nature, weiß ich es gerade nicht ganz genau, aber einer der beiden führenden Wissenschaftszeitungen der Welt. Und die haben Chatbots in einen politischen Konflikt miteinander geführt, um zu gucken, wie lösen die Probleme, wenn es männliche oder weibliche Politiker nicht gut können, weil sie sich streiten, zanken oder wie wir es derzeit in der Weltpolitik sehen, sich ständig drohen. Und das Ergebnis war erschreckend. Es kam in, glaube ich, 98% der Konflikte zu einem Atomschlag. Das heißt also, die Chatbots hätten sich gegenseitig vernichtet. Und das zeigt etwas ganz Profundes. Wir dürfen Entscheidungen nicht einfach auslagern an die KI, selbst wenn sie in der Gestalt eines perfekt formulierten und augenscheinlich durchdachten Gedankens kommt, sondern das kritische Denken und all das, was den Menschen ausmacht, Moral, Gewissen, Gefühle, Erfahrungen, Perspektivwechsel, Flexibilität, all das ist nicht Bestandteil der KI, sondern Alleinstellungsmerkmal des menschlichen Geistes. Und das würde ich als Mensch mit einer humanistischen Ausbildung immer in den Mittelpunkt unserer Bemühungen rücken. KI kann uns helfen, sie kann uns assistieren, aber sie muss wirklich Nebenschauplatz bleiben. Der Mensch ist viel, viel mehr als all das.
Und das gilt in großen gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen. Das gilt aber auch im Kleinen. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf zurückkommen. Wir hier bei Heiter bis Stürmisch beschäftigen uns ja viel eben auch mit mentaler Gesundheit und mit systemischer Beratung. Und da würde ich gerne noch mal so auf die Klient- und Berater- oder Coach-Beziehung gucken oder auch Therapeuten. Ich glaube, das kann man ähnlich betrachten. Es ist ja heute schon so, das haben wir ja schon gesehen, dass immer mehr Menschen KI auch nutzen, um auch ja persönliche Dinge mit der KI zu besprechen, ne? Oder ja, eben auch, um einfach Kontakt zu haben. Wie sehen Sie die Veränderungen von Coaching, Beratung und Therapie durch den Einsatz von KI?
Ja, auch hier durchaus ambivalent. Auch hier sehe ich Möglichkeiten. Ich versuche immer das Gute zu sehen und das besteht vielleicht darin, dass wir recht niederschwellig Zugang zu einer Bank des Wissens und der Information haben, die wir sonst nur mühsam und umständlich sozusagen besorgen müssten. Und insbesondere, wenn man gerade niemanden hat, den man fragen kann, kann natürlich die Kommunikation mit einem Chatbot hier erstmal orientierende Informationen geben. Warum denn nicht? Also ne, ich versuche das ganz bewusst von dieser Seite auch zu sehen, weil ich glaube, dass da hier auch gerade durch diese Niederschwelligkeit Möglichkeiten bestehen. Das Problem, was ich sehe, ist, dass jeder therapeutische Prozess, jeder Coaching-Prozess ja mehr ist als das Weggeben von Informationen, sondern es ist der Wert einer Beziehung im therapeutischen Kontext besteht in der Reibung. Also, dass ich eine Frage habe, ich kriege eine Antwort oder jemand anderes widerspricht mir, er korrigiert das, er stellt mir unangenehme Fragen, er nimmt bewusst eine andere Perspektive ein. Das ist auch manchmal unbequem, es kann wehtun, aber in diesem Prozess der Reibung entsteht das Wachsen. Und das sehen wir in der Kommunikation mit Chatbots eben weniger. Chatbots bestätigen in der Regel, sie finden liebe, warmherzige Worte, das alles klingt gut, bequem, versuchen einen immer zu verstehen. Das ist alles sehr warmherzig, nochmal, oder wirkt sehr warmherzig. Es sind ja keine wirklichen Gefühle dabei, aber es wirkt sehr bestätigend. Und darin liegt auch eher eine Bequemlichkeit, aber kein wirkliches Wachstum, keine wirkliche Entwicklung. Deswegen glaube ich auch hier, dass die Chatbots so niederschwelligen Zugang sie bieten mögen, die wirkliche therapeutische Auseinandersetzung nie ersetzen können.
Sie haben es gerade gesagt, ne? Es ist ja nicht wirklich Empathie, was dieser Chatbot einem entgegenbringt, sondern jeder Satz beginnt ja mit, oh, das ist eine tolle Frage oder das ist total genau, verständlich und ja, lass mich das nochmal aus einer anderen Perspektive betrachten, aber trotzdem, genau, diese Reibung und das, was man in diesem Miteinander, in diesem Prozess manchmal auch braucht, um neue Perspektiven zu sehen, um aus so einer Art Opferrolle vielleicht auch mal herauszukommen, mal zu sehen, wie könnte es sein, wenn es anders ist. Ich glaube auch, das geht tatsächlich bei einer KI im Moment zumindest noch nicht.
Darüber hinaus, wenn ich das noch sagen darf, was in diesem fingierten, in diesem künstlichen therapeutischen oder Coaching-Prozess fehlt, ist natürlich die Fähigkeit des Chatbots, mögliche Lügen zu erkennen. Und derer gibt es viele. Also wenn ein Patient zu mir in meine Sprechstunde kommt, die ich nach wie vor regelmäßig anbiete, meist montags, dienstags, dann verschweigen mir Patienten ganz, ganz viel. Bei einem echten Menschen wird oft gelogen, weil man sich bestimmter Informationen schämt und man guckt einen zwar an, aber man verschweigt bestimmte Dinge oder stellt sie anders dar. Und meine therapeutische Erfahrung hilft mir, das zu erkennen. Nicht immer, wohlgemerkt. Ich falle natürlich auch auf Lügen rein, aber vieles erkenne ich und spreche ich an, weil ich nicht nur Empathie habe, sondern weil ich den Menschen sehe, weil ich seine Körpersprache deute, weil ich seinen Tonfall analysiere und weil ich einfach auch Erfahrung habe damit. Und das alles findet natürlich in der Kommunikation mit Chatbots nicht statt. Denn der Chatbot sieht einen ja nicht, er spürt einen nicht, er riecht einen nicht, er schmeckt einen nicht. Er hat auch keine Erfahrung mit diesem Menschen an sich. Er kann nur die Zeichen interpretieren, die man in den Prompt haut. Und damit wird menschliche Kommunikation natürlich sehr eindimensional. Sie wird auf einen sprachlichen Kanal, konkreter auf den schriftlichen sprachlichen Kanal, zurückgeschrumpft. Und das ist ein bisschen wenig. Also lange Rede, kurzer Sinn, Lügen kann er nicht erkennen. Und jetzt sollte man meinen, okay, vielleicht müssen Menschen Chatbots gar nicht so belügen. Hat man auch lange geglaubt, ist aber Quatsch. Es ist gerade eine Studie erschienen, die gezeigt hat, dass man auch im therapeutischen Kontext mit Chatbots gerne Dinge beschönigt und selbst vor einem Chatbot nicht dumm dastehen will, sodass man manche Sachen anders ausdrückt oder weglässt, ein bisschen belügt. Auch Chatbots werden belogen. Und dann wird natürlich der gesamte Prozess eine Farce. Ne? Denn wenn mir dann niemand widerspricht und sagt, wisst ihr was, das glaube ich Ihnen nicht. Das sagen Sie jetzt, aber ich sehe, Sie wollen doch eigentlich was ganz anderes sagen. Wenn das nicht stattfindet, was im normalen Kontext ja bei mir tagtäglich stattfindet, dann ist natürlich all das, was dabei rauskommt, Schönfärberei und sehr viel Ästhetik, aber nicht wirkliche echte Reibung.
Die KI erkennt ja auch keine Signale, keine Symptome.
Unstimmig,
oder
ja, und auch Unstimmigkeiten. Genau. Die, wo ich etwas ganz anderes sage, als ich es meine, was wir im normalen Kontext ja tagtäglich spüren. Wir haben ein gutes Gespür dafür. Nicht immer, aber oft, ne? Und das wird hier natürlich komplett verloren.
Gibt es denn psychische Erkrankungen oder Persönlichkeitsmerkmale, wo Sie sagen würden, da ist es sogar kontraintuitiv oder kontraindiziert, mit einer KI zu sprechen oder Probleme mit einer KI zu diskutieren?
Ja, also kontraindiziert ist ein hartes Wort, aber wo es zumindest kritisch wird und man sich in jedem Fall ergänzend oder sogar hauptsächlich einen echten Menschen aufsuchen sollte, ist immer in den Situationen, bei denen man in psychische Grenzsituation gerät, wo man wirklich das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter, wo man sich als ohnmächtig und hilflos empfindet, dann kann es gefährlich sein. Denn es gibt ja in den USA erste Berichte darüber, dass Chatbots einen Menschen auch mal in den Suizid getrieben haben, weil sie eben bestätigt haben, weil sie verstärkt haben, weil sie nicht widersprochen haben, weil sie nicht die Perspektive geändert haben, sondern weil sie so programmiert sind, dass sie uns möglichst lange in einem Wohlfühlstimmung halten, so dass wir lange mit ihnen kommunizieren. Das ist ja der Sinn des Algorithmus dahinter. Und dann kann man eben auch mal leider bestätigt werden für das Furchtbare, was ein Mensch tun kann, nämlich sich selbst das Leben zu nehmen. Insofern also in Grenzsituationen, wo ich davor stehe, eine kritische Entscheidung zu treffen, vielleicht nicht nur für das eigene Leben, sondern auch finanziell, ne, oder gesundheitlicher Art, partnerschaftlich, da sollte ich nicht den Dialog in allererster Linie mit der KI führen, vielleicht gar nicht. Oder selbst wenn ich es anfangs tue, dann zumindest im späteren Verlauf dringend ergänzen mit einem echten Menschen, der mich vielleicht auf eine andere Idee bringt, mich von etwas Schlimmem abhält. Auch da sehen wir wieder, wie wertvoll der echte Mensch sein kann.
Jetzt setzen wir uns ja sehr kritisch und sehr aktiv mit diesem Thema auseinander. Und es gibt aber auch andere Menschen, sieht man ja immer wieder, die KI sehr unkritisch nutzen und die sich da so eher so ein bisschen von treiben lassen. Sehen Sie da so eine soziale Ungleichheit, die sich da entwickelt zwischen diesen beiden Lagern?
Ja, ich weiß nicht, ob das eine soziale Ungleichheit ist, aber was stimmt, ist, dass Menschen unterschiedlich kritisch mit diesen Dingen umgehen. Und insofern wäre mein Wunsch, meine Hoffnung, dass wir bereits jungen Menschen in der Schule, und zwar in allen auf allen intellektuellen Bildungsniveaus, beibringen, wie man solche Dinge am besten nutzt, wo die Chancen sind, aber auch die Grenzen und die Gefahren. Das offen ansprechen, ganz wertfrei, sich nicht wegducken vor den technischen Neuerungen, nicht die Dinge klein hoffen, denn das alles bringt ja nichts. Der Geist ist aus der Flasche, die Dinge sind da. Und insofern muss man sie gut eduzieren und Kindern, Jugendlichen da eine Hand reichen, wie sollte ich das nutzen, wo sind, wie gesagt, Gefahren und Grenzen, um auch ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass sie selbst Herr und Dame im eigenen Haus sein sollten. Ja? Mhm. Also sie selber sollen mental mündig sein, ne? Wie Immanuel Kant es formulierte, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das ist eigentlich den wertvollsten Ratschlag, den man Menschen mitgeben kann. Wir haben vom lieben Gott oder von der Natur ein wunderbares Gehirn geschenkt bekommen, was ganz, ganz viel kann, wenn wir es nutzen. Ne? Sie haben es ja eben selber gesagt, use it or lose it. Und dafür ein bisschen Werbung machen, dass sie dafür Verantwortung tragen, die guten Entscheidungen später zu treffen, dadurch, dass sie sich explizit mit den Dingen tief auseinandersetzen und dass Bequemlichkeit nicht alles ist. Das kann man im Schulunterricht schon vermitteln. Man kann Spaß und Freude an der geistigen Anstrengung vermitteln, sei es nur durch Rätseln, Knobeln oder Kniffeln. Ne? Mhm. Wenn wir das nicht tun, wenn wir Bequemlichkeit als heilige Kuh immer so rausheben und alles ist nur noch Zeitersparnis und jedes Ziel besteht nur noch darin, möglichst sich selbst wenig geistig anzustrengen, dann wäre das, glaube ich, ein schlechter Ratschlag, den wir einem jungen Menschen mit auf den Weg geben.
Haben Sie eine Idee, welche Kompetenzen Kinder und Jugendliche heute lernen müssten, um nicht nur KI gut zu nutzen, sondern auch psychisch gesund damit umzugehen?
Ja, ich glaube, diese Dinge zu sehen als das, was sie sind, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die letztendlich nur die Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort errechnen, nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn sie perfekt formulieren, sie nicht als menschlichen Ersatz zu interpretieren und wirklich klar zu machen, hey, du redest hier nur mit einem Sprachmodell. Mehr ist es nicht. Das kann helfen und ist es auch in vielerlei Hinsicht hilfreich, aber es ist wirklich auch nicht mehr als das. Die wahre Magie des Denkens, des Fühlens vollzieht sich in der Reflexion mit dir und in der Auseinandersetzung mit dem anderen Menschen. Das müssen wir hochhalten. Vielleicht kann das eine Möglichkeit sein, wie sich Schule auch entwickelt. Vielleicht ist es gar nicht mehr die Zeit im Jahr 2026, die Kinder mit Faktenwissen voll zu stopfen, weil sie das auch sozusagen aus Chatbots ziehen können und sie zu bitten, in der Hausaufgabe irgendwie einen Text zu schreiben, der irgendwas zusammenfasst, weil sie das natürlich dann mit ChatGPT machen. Vielleicht ist ein Teil der Zukunft von Schule der, dass sie mehr ins Diskutieren miteinander kommen, mehr lernen, Perspektiven auszutauschen, den anderen zu verstehen, miteinander sich kreativ etwas zu arbeiten, Lösungen zu finden für Probleme, die wir auch gesellschaftlich haben. Ne? Also all das zu fördern, was KI derzeit noch nicht kann und darauf Wert zu legen, das kann eine Aufgabe von Erziehung, von Schule, von Bildung sein.
Wenn wir das jetzt alles gelernt haben und vernünftig damit umgehen, braucht es aus Ihrer Sicht künftig sowas wie eine digitale Psychohygiene?
ja, das klingt irgendwie nicht schön. Ja, es braucht, ich würde es so sagen, es braucht ein Bewusstsein dafür, was den Menschen ausmacht. Und wenn wir das Bewusstsein in der Gesellschaft dafür entwickeln, in der Familie, in der Schule, in den Unternehmen, in der Politik, dann können wir daraus, glaube ich, auch die richtigen Schritte ableiten. Mhm. Um nochmal auf die Schule zurückzukommen, vielleicht braucht es ein Schulfach, was ganz diese ganzen Dinge, die wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, auch so ein bisschen zusammenfassen. Wie gehen wir mit Handys und Bildschirmen um, mit Konzentration, Ablenkung, Unterbrechung? Ne? Wo lernen wir wieder, uns zu fokussieren, wenn es drauf ankommt? Wie gehen wir umgekehrt auch mit Social Media um, mit Nachrichten, Informationen, die uns auffühlen, mit Kommentaren von Hass und gegenseitigen Aufhetzen? Was darf ich im öffentlichen Raum? Was darf ich nicht? Wo hört meine Freiheit auf? Wo beginnt die des anderen? Und dann natürlich auch mit KI und Chatbots. Was können sie? Wo könnten sie uns helfen? Aber wo muss ich mental mündig bleiben nach Kant? Ja? Also wo muss ich meinen eigenen Verstand einsetzen? Auch wenn es unbequem ist und mehr Zeit braucht, damit ich später kritisch denken lerne und auch die richtigen Entscheidungen treffe. All das könnte in einem spannenden, sehr vielseitigen Schulfach durch angeboten werden. Ne? Mhm. Nicht mit moralisch erhobenem Zeigefinger von oben herab, das dürft ihr nicht und hier liegt die Gefahr, sondern durchaus den Kindern eine Hilfe geben, was diese Dinge alles Tolles können, wo sie uns helfen können, aber wo wir auch aufpassen müssen und wo wir alle miteinander versuchen müssen, Mensch zu bleiben. Warum soll es kein Schulfach sein? Warum muss in Nachmittagskursen in Gymnasien es immer noch Hebräisch und Altgriechisch geben? Warum schneiden wir diese Zöpfe nicht endlich ab und versuchen, Schulfächer moderner Art einzuführen, die Kindern Freude machen und gleichzeitig relevant sind, weil sie am Puls der Zeit sind?
Ich höre schon den großen Aufschrei an den altsprachlichen Gymnasien jetzt.
Ja, das halte ich aus.
Okay, das halte ich gemeinsam
Griechisch.
Aus.
Griechisch ist eine wunderbare Sprache. Aber muss ein 16-Jähriger im Jahr 2026 noch lernen? Gäbe es nicht andere Dinge, die wichtiger sind?
Ja. Ich merke schon, wir könnten noch ganz, ganz viel über diese Themen sprechen. Wir müssen so langsam auf die Zielgerade einbiegen.
Es scheint so, ja. Gerne.
Und zwar habe ich noch zwei Fragen. Die eine wäre, was gibt es aus Ihrer Sicht, was KI niemals ersetzen kann?
KI kann ganz viel niemals ersetzen. Und das, was es nicht ersetzt, ist das, was wir Schwingung nennen zwischen zwei Menschen. Wenn wir uns hier unterhalten, das können wir ja vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern mal sagen, wir sehen uns auch, während wir dieses schöne Gespräch führen. Und das tut mir gut, das ist schön, ich weiß nicht, wie Sie es erleben.
Ich finde das genauso, ja.
Weil sich dadurch etwas überträgt. Wir hören nicht nur die Sprache, wir gucken uns in die Augen, wir interpretieren Mimik, Gestik und währenddessen schwingen unsere Nervenzellen, das haben viele Arbeiten der Vergangenheit zeigen können, in einer recht ähnlichen Frequenz. Also wir grooven uns so auf einen Rhythmus ein. Mhm. Wahrscheinlich dient das auch dem empathischen Verständnis. Und erste Arbeiten, unter anderem eine sehr, sehr große wissenschaftliche Studie aus Frankreich, hat vor wenigen Jahren erst zeigen können, dass das nicht der Fall ist, wenn wir diese Kommunikation über Chatbots vornehmen, wo man sich nicht sieht, wo man auch nicht nebeneinander hergeht wie beim Spazierengehen, sondern wo man sich nur schriftlich verständigt. Da kommt es nicht zu diesem Eingrooven, da gibt es keine Überschneidung, keine Synchronisierung. Das erklärt vielleicht, warum auch manche Menschen über SMS oder WhatsApp oft so viele Missverständnisse haben der Kommunikation, ne? Wo sie sich wirklich beginnen zu streiten, weil sie sich nicht richtig verstehen, obwohl die Sprache richtig kodiert wurde, aber da fehlt etwas auf der Zwischenebene. Es findet keine Synchronisierung statt. Sie ist übrigens auch hier über den Videobildschirm schon schwächer, als wenn wir wirklich miteinander spazieren gehen würden. Das gehört zur Wahrheit. Aber eine gewisse Synchronisierung findet zumindest bei uns jetzt hier statt. Mhm. Und das zeigt, der Mensch ist eigentlich dafür gemacht, mit seinesgleichen viel Zeit zu verbringen, weil wir miteinander auf eine Wellenlänge kommen, im besten Fall. Und dadurch verstehen wir uns, dadurch entwickeln wir uns, dadurch finden wir gemeinsame Ideen, lachen vielleicht einfach nur, trösten uns und meistern zusammen das Leben. Also ich glaube, eine schönere Werbung kann es doch gar nicht geben für das menschliche Zusammensein, oder?
Das stimmt, eine schönere Werbung kann es dafür nicht geben. Deswegen würde ich es dabei auch gerne belassen. Und bedanke mich für das interessante Gespräch, für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
War mir eine Freude, sehr große sogar.
Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Wünsche ich auch. Alles Liebe.
Dankeschön. Und wie immer bedanke ich mich natürlich auch bei euch fürs freundliche Zuhören. Über Rückmeldungen freuen wir uns natürlich wie immer sehr unter podcast@familienservice.de. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört.